Okay. Aber Jan, du würdest 80. doch auch gern mal jo. Fürs Essen.
Für Essen bezahlt werden?
Fürs Essen mit wahrscheinlich Gage und Ruhm vor allem ja auch
Ruhm,
bezahlt.
Ganz Ruhm und richtig. Ehre. Bin ich laut genug überhaupt? So?
Das finden wir jetzt raus. Okay. Herzlich willkommen bei Bandleben, dem Podcast von und mit und über das Musikmachen mit Jan.
Mit Johnny.
Das bin ich. Und natürlich auch wieder mit einem Gast. Und das ist diese Woche der Polo.
Yeah, yeah, yeah.
Herzlich willkommen. Am Danke. Anfang der kleine Disclaimer. Wir haben ein bisschen Pause gemacht. Wir sind jetzt kommen jetzt aus der Pause zurück.
Kreativpause.
Ihr habt euch alle gewundert, warum kein Podcast kam. Die Antwort ist ganz einfach. Wir waren entweder auf Tour oder hatten Videodrehs oder keine Lust.
Oder bringen eine CD raus.
Und Jan bringt eine CD raus. Ja, und da mussten wir mal ein bisschen... Das heißt, mussten. Wir haben es einfach nicht hinbekommen, eine Folge zu machen.
Ja, das stimmt.
Aber jetzt geht's wieder los. Und der Polo ist aus Düsseldorf angereist.
Yep.
Extra. Polo von AKA Polo Beats.
Genau, mit einem stummen M.
Von der, genau, M-Polo geschrieben. Er ist nicht einfach nur ein Ralph Lauren-Fan, der Beats macht.
Nee, ist einfach mein Vorname. So.
Von der Crew, sag ich mal, Modus Team.
Genau.
Zusammengeschrieben.
Genau, ganz wichtig, wenn ihr bei YouTube das eingeben solltet.
Haben wir in der Recherche bei YouTube auch wieder gelernt. Modus-Team zusammenschreiben, dann findet man auch das, was man sucht. Ja. Wir fangen mal quasi ganz einfach damit an, dass ich mal versuche zu beschreiben, was du so machst. Oder vielleicht fangen wir noch lustiger an, noch viel früher, und zwar wie ich Polo eigentlich kennengelernt habe.
Ja, geil.
Weil man muss dazu wissen, dass Polo ist ein Mensch der Widersprüche. Und wir haben auch eben nochmal festgestellt, Polo ist auch so ein bisschen das Gegenstück zu mir, was eine Sache angeht. Mhm. Ich habe Polo kennengelernt auf einer Hausparty in Hamburg-Billstedt. Wir haben tatsächlich uns dann da vor Ort dadurch kennengelernt, dass ich ein Silverstein-T-Shirt anhatte, also von der Emo Core-Screamo Post-Hardcore-Band Silverstein, und Polo auch riesen Silverstein-Fan ist.
Genau.
Allerdings macht Polo Hip-Hop, und das ist ganz lustig, weil wir uns quasi durch unsere gemeinsame Liebe für Emo-Gitarrenmusik und auch unsere gemeinsame Liebe zu Hip-Hop dann in Kontakt geblieben sind.
Genau, nach all den Jahren. Ich habe geguckt sogar heute extra nochmal, weil ich wusste, dass jetzt so die Sache kommt, weil wir uns kennengelernt haben. 2011 war das.
Krass.
Krass, ne?
Also vor 8 Jahren. Und ja, du warst ja auch nochmal auf dem Konzert bei uns dann.
Genau.
Also
dann in Köln, als ihr genau...
genau, vor gar nicht so lange
letztes
Zeit.
Letztes Jahr, glaube ich, als ihr Vorband wart, genau.
Genau, bei Unzucht, glaube ich.
Genau, genau.
Ja, also und dann bist du auch noch Fernsehstar und professioneller Esser sozusagen bei Kabel 1, heißt Abenteuerleben?
Abenteuerleben heißt die Sendung, genau, und die Rubrik heißt Gaumschmaus oder Gaumgraus.
Da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf. Also ja. Polo ist quasi Beatmacher, Hip-Hop-Produzent
und Fress.
Silverstein-Fan, Esser, Gourmet quasi.
Gourmet, genau.
Und das ist schon irgendwie lustig. Dann hast du ja auch noch einen sehr lustigen, was heißt lustig, aber irgendwie einen interessanten ethnischen Hintergrund.
Jo, genau. Es ist halt Mutter Südkorea und Vater Kongo.
Also auch etwas, was man jetzt nicht alle Tage hört.
Jo.
Und diese Mischung finde ich echt geil. Also so diese verrückt gemischte, wollte schon Nationalität sagen, das stimmt natürlich nicht. Herkunft sozusagen, und dann noch diese gemischte,
dieser gemischte
Musikgeschmack.
Fällt mir gerade ein Zitat ein, was, glaube ich, der Sido mal gesagt hat, als er auf seine Punkband angesprochen worden ist, weil Sido hat ja auch eine Punkband.
Die haben ja schon mal geredet.
Genau. Und da wurde er gefragt, warum er das macht, und dann sagte er, wer Hip-Hop hört und Hip-Hop macht, betreibt Inzest.
Genau, das ist ein Zitat von Eisfeld, genau.
Ich wollte sagen, das ist ein absoluter Beginner-Zitat irgendwie, ja. Und da haben wir auch vorhin schon drüber geredet, dass wir das beide so gut finden, oder alle drei so gut finden, dass man heute eben auch irgendwie alle Genres gut finden darf.
Es war ja früher anders, genau, zu unserer Schulzeit, da war wirklich dann der Hopper, haben die Rocker immer die Hip-Hopper genannt, und dann gab es, genau, das war dann halt so, entweder hörst die Musik
oder die andere. Da gab es so eine Feindschaft, wie sehr die ausgetragen wurde, war dann eine andere Frage, aber
sinnlos.
Man musste seine Loyalität sozusagen klar zeigen, und heute geht das irgendwie voll klar.
Dann kam Limp Bizkit.
Dann kam Limp Bizkit,
da war alles.
Limp Bizkit hat dann alles gerettet.
Und heimlich haben alle Spice Girls gehört.
Ich habe sogar sehr offensiv Spice Girls gehört.
Cool, das ist cool.
Ich hatte sogar auch Fanposter.
Oh, gesundes Selbstbewusstsein.
Ja. Aber von Jan wissen wir, dass wenn der 90er Trash, wenn der 90er Trash ruft, ist Jan ja sofort dabei.
Ich bin auch Fan von.
Er würde alles tun, um in einer Podcast-Folge irgendwie auf das Thema Blümchen zu kommen.
Hieß zurück.
Das ist hier schon öfter mal vorgekommen sozusagen. Also eigentlich Bela B, Blümchen, Bandleben sind die drei großen B in Jans Leben. Genau, kommen wir mal dazu, was du eigentlich so machst. Nicht nur dazu, wer du bist. Du machst jetzt schon seit geraumer Zeit eben Beats und jetzt eben auch mit deiner eigenen Crew Modus Team Mucke.
Genau.
Also Hip-Hop, ich weiß gar nicht, ist so eine Mischung eigentlich aus Trap, würde ich sagen.
Ja, okay.
Aber da wird auch relativ viel klassisch gerappt.
Ja,
würde ich behaupten.
Cool.
Also, weil da eigentlich kamen die mir immer vor wie so klassische Rapper eher.
Ja, genau. Mhm.
Jetzt nicht so voll 90s Boom-Bap-mäßig, aber schon eher klassische Rapper.
Mhm.
Und die Beats, alle aktuellen Sachen, die ich gehört habe, sind zumindest immer im Ansatz ziemlich modern und trappig irgendwie. Und teilweise wird auch dann trap-mäßig gerappt, aber es ist eben kein Mumble-Rap oder irgendwie.
Genau. Ja, cool, genau. Ja. Also ich finde das gut. Die hatten nämlich letztens, das fand ich halt witzig, das war dann bei Antenne Düsseldorf, wir wurden endlich mal im Radio gespielt, da waren wir ganz stolz drauf, Miami Vice, unser Song. Und die Ansage hat dann der Fortuna Düsseldorf Stadion-DJ gemacht. Mhm. Also der hat ja Hip-Hop wenig am Hut und hat dann unsere Pressemitteilung da vorgelesen, wie wir das halt selbst beschreiben, die Musikrichtung. Also eine Mischung zwischen klassischen Boom-Bap und modernen Trap, und der konnte damit überhaupt nichts anfangen. Und jetzt hast du das mal gesagt, ohne dass ich dann irgendwie angefangen habe.
Ja, weiß ich nicht, wie unsere Hörer so aufgestellt sind, aber man kann das vielleicht so grob vereinfachen, dass Boom Bap eben ja dieses, wie wir jetzt schon ganz oft gesagt haben, klassische, was so aus den 90s kommt, irgendwie
ist. Was man so kennt.
Und bei Trap hat man eben diese modernen Beats mit diesen auch anderen Betonungen, was einem oft langsamer vorkommt beim Hören.
Genau, weil das Tempo auch langsamer ist, genau.
Genau, und wo aber richtige Trap-Rapper sozusagen oft auch mit ganz langen Pausen rappen und nicht so sehr
nicht durchrappen,
sondern vielleicht auch einfach nur vielleicht mal ein Wort 10-mal wiederholen.
Genau. Also wir machen so eine Mischung auf jeden Fall daraus, genau. Und die Band ist dann recht zufällig entstanden. Also 2015 habe ich die ganzen Jungs kennengelernt. So, und 2 Jahre später kam dann erst die Band. Dazwischen gab es dann halt so ein, ich würde sagen, ja, Musikerkollektiv.
Dass ihr so ein bisschen zusammengearbeitet habt.
Genau,
so.
2015 ist die Story dann so gewesen, dass mein DJ, den ich schon ewig kenne, DJ Keule, der hatte einen Auftritt in der Düsseldorfer Altstadt, der ist da halt DJ in so einem Club, der heißt Schickimicki, da war eine Karnevalsparty so.
Mhm.
Und er hat mich dann gefragt, ob ich dann irgendwie Bock hätte, sozusagen als Live-Act zu spielen. Und dadurch, dass ich jetzt nur Beats mache, habe ich gedacht, okay, dann nehme ich halt ein paar Jungs mit und
dann soll da auch jemand drauf rappen, dann ist das ein bisschen
besser, als wenn er nur Beats
langweilig jetzt, wenn du einfach nur Beats auflegst sozusagen.
Genau, genau. Und dann habe ich gedacht, mache ich eine halbe Stunde Programm, hole dann einfach ein paar Jungs, mit denen ich halt sozusagen Musik gemacht habe. Das waren dann halt, ich glaube an dem Abend dann so, ich glaube 6-7 Leute so. Und dann hatte ich die Idee gehabt, das regelmäßig zu machen, so vielleicht 1-2 Mal oder alle 2 Monate mal live, dass ich dann halt sozusagen ein Programm mache, wo dann halt Leute oder Rapper, mit denen ich halt zusammenarbeite, dann halt auf meine Beats rappen. Aber egal, es ist keine feste Sache, sondern feste Künstler, die immer kommen, sondern einfach die Leute, die gerade Bock haben.
Mhm.
Und das haben wir dann halt 2015 mehrmals gemacht. Also wir hatten mehrere Auftritte und komischerweise kamen immer wieder die gleichen Jungs zu den Auftritten,
sich
die wir performt haben.
So ein harter Kern geformt sozusagen.
Genau, genau. Und dann habe ich einfach, die Sache halt Polo Beats and Friends genannt, weil ich halt wollte.
Genau, so genau. Ist das ja vorher dann.
Genau, weil ich halt wollte, dass es halt so eine rotierende Sache ist mit verschiedenen Künstlern, dass man halt nicht so einen festen Bandnamen hat. Aber irgendwann mit der Zeit, weil immer die gleichen Leute auf meine Beats dann live gerappt haben, haben wir dann irgendwie entschlossen, wir brauchen einen richtigen Bandnamen und haben dann 2017 entschlossen, okay, wir nennen das jetzt Modus-Team. Alle Leute, die jetzt in der Band bleiben wollen sozusagen, die bleiben. Die Leute, die jetzt nicht so viel Bock drauf haben, sollen dann halt ihren eigenen Weg dann halt gehen. Genau.
Ich glaube, ich habe euch auch tatsächlich, da habt ihr das gerade gegründet, war ich auch bei einer Show von euch.
Ja, genau, das war ja in Hamburg. In Hamburg hier Superbude, genau, Schanzen.
Genau, das ist so ein Hostel, was aber auch ab und zu so Konzerte macht und die so ganz, wo ganz viel so Zeug auch. Also für ein Hostel finden da erstaunliche Sachen statt.
Habt ihr da in diesem Astra-Raum gespielt?
Ja, genau. Rocks, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, genau, in diesem Raum, genau, diesen Astra-Raum.
Das ist, glaube ich, die Präsidenten-Suite der Superbude und die kann man,
cool.
Da kann man die Betten, die so ganz, ganz viele Betten nebeneinander sind, kann man umbauen zu einer Bühne.
Genau, das war das.
Stimmt, das war so, ja.
Ja,
Genau.
Coole, und cooles Konzept, war ich aber leider noch nie drin.
Muss er machen, ist echt cool. Und genau, das war halt 2016 und dann habe ich den Johnny direkt Bescheid gesagt, weil ich wusste, okay, er kommt aus Hamburg und hat uns noch nicht live gesehen. Und genau, da waren wir noch Polo Beats and Friends.
Genau, das erinnere ich auch noch so. Das,
genau, ja. Genau, und dann haben wir da gespielt und genau, dann ein Jahr später haben wir dann halt die Band dann gegründet. Also von den Leuten, die du gesehen hast, sind eigentlich außer einer Person, glaube ich, alle jetzt in der Band geblieben.
Was unsere Hörer, glaube ich, teilweise nicht wissen, ist, dass ich ja auch eine NRW-Rap-Legende bin.
Ja,
also ich habe ja auch, gerappt, schon viel in meinem Leben, muss ich zugeben. Und mein einziger Live-Auftritt war in Köln, deswegen bin ich auch ein NRW-Rapper.
Yay.
Und auch deswegen war ich da natürlich sehr interessiert. Und ich habe tatsächlich auch mit der Veranstalterin an dem Abend geredet und war kurz davor, schon einen Gig einzutüten.
Aber?
Für meine Crew. Aber
das ist ja cool.
Ich glaube, dass da ist nie was, ich habe mich da, glaube ich, auch nie wieder gemeldet. Dass
okay.
Das ist irgendwie dann kaputt gegangen. Ich habe mir das in dem Moment ganz lustig auch vorgestellt, weil der Raum ist echt cool.
Der Raum ist super.
Aber wenn ich dann da aufgetreten wäre, wäre ich ja kein reiner NRW-Rapper mehr gewesen.
Ja, du solltest die Legende des NRW-Rappers behalten, ja. Johnny. Du spielst nur in Köln und Umgebung.
Genau. Ja, weil ich bin einfach, ich stehe zu meiner City.
So. Ja, deine Hood.
Ja, genau.
Deine Hood. Kölle.
Ach ja.
Wie muss man sich so ein Konzert von dir oder so eine Show von dir vorstellen? Ist das, hast du so einen DJ dabei oder hast du vielleicht eine Band dabei? Nein.
Nee, aber cool, dass du fragst, weil das Problem ist, ich denke ja dann irgendwie, die Leute kennen uns und dann solche Fragen, ne, sind ja gar nicht mehr so, stellen sich für mich gar nicht mehr. Also das Ding ist so, unsere Band besteht aus, also ich mache halt Beats in der Band und in der Crew, ne? Ich nenne es einfach Band mal.
Mhm.
So.
Ist auch Bandleben.
Ja, genau. Das ist ja auch Bandleben, genau. Also ich mache die Beats mit einem anderen Kollegen, der heißt Haiwan. Wir machen zusammen die Beats. Und wir haben halt dann noch einen DJ, das ist der DJ Keule, wie gesagt, der halt ne, uns damals rangeholt hat für diesen Auftritt. Und zwei Rapper. Das heißt, die Musik kommt von unserem DJ, der dann halt unsere Beats spielt, die wir halt produziert haben. Genau, und die zwei Rapper rappen dann halt ihre Parts. Und der Haiwan und ich sind live sozusagen die Backup-Rapper. Die im Hintergrund, die Background-Sänger, die dann halt auch mitmachen. Haiwan dann immer mit Autotune noch, also wir rappen ohne Autotune, aber Haiwan, der Backup-Rapper ist, hat immer Autotune dabei.
Ah, so, dann kannst du dich ja richtig geil wegnageln auf so einer Show.
Da stelle ich mir auch geil entspannt vor. So.
Ja, du hast einfach fast keine Verantwortung, kannst du richtig schön an reinlöten.
Ich würde auch gerne mal Backup-Rapper machen eigentlich.
Weil ja, du brauchst nur ein paar Wörter rappen und du kannst einfach, ja. Nur, ja, du hast jetzt
einfach
nicht
die immer
Verantwortung
die Endzeile da mitmachen. Ich meine zum Beispiel Backup-Rapper bei Kollega ist ein super Job. Im Großen und Ganzen, also zumindest bei den alten Sachen war das immer so, da wurde dann einfach immer die Endzeile nur mitgerappt, so.
Ja, also da kann
also
auf jeden
stehst
Fall
da eigentlich und machst du irgendwie Ferrari ballern.
Also ich kann auf jeden
deine
Fall
Mutter.
Ich kann auf jeden Fall ja, vorm Auftritt mehr trinken, sag mal so, als die
Jungs. Und auch während des
Auftritts. Stimmt, da kommen wir wieder zurück zu dieser Superbude. Beim Auftritt war es auch so, dass die dann halt diesen Kühlschrank voll Astra hatten. Die meinten dann aber die Veranstalter, ja, also das Ding ist, ihr dürft aber nach dem Auftritt dann nicht mehr trinken. Also das Ding ist, der Kühlschrank ist für euch bis zum Auftritt und danach.
Oh, das ist aber gefährlich.
Ja,
das ist aber gefährlich.
Das ist blöd,
also
ne?
Als Veranstalter sowas zu sagen, das
ne?
Ist ziemlich dumm.
Das war schon fast so eine Einladung, dass wir halt vorher trinken.
Ja. Ja. Habt ihr auch gemacht? Du hast es gemacht.
Ich hab's gemacht, sag mal so. Die Jungs waren sehr diszipliniert.
Richtig so.
Props
richtig
an die Jungs.
So.
Super.
Spielt ihr denn, auch spielt ihr viel live?
Wir spielen, ich würde sagen, regelmäßig live. Wir spielen jetzt nicht super viel, wir spielen jetzt keine 200 Shows im Jahr. Aber wir haben 2016, ich glaube 2016, ich glaube so 20 Auftritte gehabt und dieses Jahr hatten wir so unter 10, sagen wir jetzt so, jeden zweiten Monat hatten wir einen Auftritt. Also das ist auf jeden Fall ganz gesund, aber wir wollen es auf jeden Fall jetzt in nächster Zeit auch steigern. Wir hatten aber jetzt natürlich gerade letztes Jahr und dieses Jahr viel mit der Albumproduktion halt oder der EP-Produktion halt und dem Videodrehs zu tun. Deswegen wollen wir nächstes Jahr auf jeden Fall mehr spielen. Aber regelmäßig.
Darf ich mal was ganz Doofes fragen?
Ja, klar. Frag.
Probt ihr auch oder macht jeder so sein Ding und dann fügt ihr das auf der Bühne zusammen?
Nee,
oder?
Ist ja keine dumme Frage, weil das Ding ist nämlich bei Polo Beats and Friends damals, bevor es Modus-Team gab, haben wir halt ab und zu mal geprobt, aber es gab wirklich auch Sachen, weil einer von uns, der kam, also der, bevor es halt Modus-Team war, also Polo Beats and Friends, kam einer aus Jülich, also okay, sag euch jetzt nicht viel, das war so eine, es war einfach zu weit weg, um zu proben. Und der eine kam, der hat dann wirklich, wir haben dann einfach, ich kam dann halt zu ihm nach Jülich und haben wir vielleicht ein bisschen so geprobt, aber wir haben sogar ab und zu nicht geprobt, aber seitdem es Modus-Team die Band gibt, proben wir halt wirklich auch regelmäßig vor den Auftritten, damit es halt auch wirklich geil wird, ne?
Okay. Also ihr habt da schon einen gewissen Anspruch halt, dass
ja, klar. Damit
auch
halt
live,
eine geile
Live-Show, geil
genau,
kommt,
genau.
So, ne?
Dass man halt wirklich dann nicht nur die Songs runterrattert hat, sondern auch die Ansagen probt, ne, was man da sagen will, wie viel Zeit man dazwischen lassen will. was man halt macht beim Proben, ne, halt, wie man das Publikum einbeziehen will und solche Sachen halt, ne. Und je nachdem, was für ein Publikum das ist, weil wir spielen nicht nur vor Hip-Hop-Publikum, wir haben wirklich sehr gemischtes Publikum oder beziehungsweise wir spielen auch sehr verschiedenen Veranstaltungen, passen wir uns sozusagen dementsprechend auch immer an. Du kannst ja nicht bei einem Food-Festival jetzt die ganze Zeit irgendwie Call and Response machen, so, wir sagen das und die sagen das, ne, das macht dann weniger Sinn bei sowas, dann gucken wir natürlich immer, dass es halt zu der Veranstaltung auch passt. Ne.
Okay, was war bis jetzt dein Live-Highlight, was du hattest?
Live-Highlight, es gab 2, 3, also auf jeden Fall war in Düsseldorf ein ziemlich geiles Ding, das war auch 2016, das heißt Kiefernstraßenfest. Die Kiefernstraße war damals eine besetzte Straße so und ich glaube in Hamburg gibt es das hier auch. Ne?
Hafenstraße ist das so bei uns, glaube ich, ne?
Ja, oder halt Rote Flora, ne?
Ja, genau, Rote Flora. So eine Straße ist es halt und da war es für mich eine Riesenehre, da halt auf diesem Fest zu spielen, weil da einfach, das war eine super große, also es war eine große Bühne und es waren auch super viele Leute von uns halt auch da. Es war so wirklich ein Heimspiel und generell auch sehr viel Publikum. Und danach gab es auch noch viel Party danach auf der Straße. Dann waren irgendwie in den Häusern dann auch irgendwie da, in den Hinterhöfen dann noch Partys. Und das war ein richtig geiler Abend. Also das war einer der Highlights. Ansonsten war natürlich Hamburg geil, weil wir halt uns super gefreut haben, mal in Hamburg zu spielen. So die beiden Sachen, würde ich sagen, waren schon ziemlich cool. Und ansonsten das dritte, was ich noch nennen kann, ist Flingern Open Air. Das ist so ein Rockfestival in Düsseldorf. Und da haben wir wirklich war auch so ein Highlight, weil wir wirklich viele Rockfans positiv überrascht haben, dass wir halt mit unseren Hip-Hop, den wir machen, wirklich dann nicht so diesen Einheitsbrei machen, die Leute zu uns kamen und meinten, nee, wir hören sonst kein Hip-Hop, aber ist geil, was ihr macht. So. Und das hat mich auch sehr gefreut. Also die drei Sachen, würde ich sagen, waren bis jetzt so die Highlights. Dieses Jahr wird ein Untouchable Vorband, war auch geil. Aber ja, Highlights, wenn ich jetzt jeden Auftritt aufzähle, ist ja kein Highlight mehr.
Genau. Ja. Johnny, du als Hip-Hop-erfahrener, affiner Mensch, wie würdest du dann den Leuten, die vielleicht jetzt nicht so Hip-Hop-lastig Musik hören, dann die Band beschreiben? Also wie kann mit was kann man das vergleichen, was so im Mainstream ist?
Boah, das interessiert mich jetzt auch.
Mit dem, was im Mainstream ist. Also
ich weiß jetzt eine gemeine Frage.
Modus Team ist halt, wie gesagt, schon richtige Rap-Musik und es ist auch jetzt nicht so das ist jetzt nicht so richtig Straßengangster-Mucke, aber es ist auch nicht so ganz harmlos. Also es ist schon auch textlich manchmal ein bisschen härter zumindest so.
Genau.
Also
Battle, ne? Battle Rap.
Genau, ist schon auch Battle Rap, aber jetzt eben kein Gangster-Rap, würde ich sagen. Also es ist jetzt nicht unbedingt, wenn man jetzt was Entspanntes beim Stricken hören will, dann ist es nicht so das Richtige. Aber es ist schon auch sehr melodisch und halt ein sehr moderner, ich würde sagen, es ist ein sehr moderner Sound.
Also so. Geht es mehr in Richtung Capital Bra oder mehr in, keine Ahnung, Sido oder Kollega oder
mich, ja.
Also wie kann man das einordnen? Frage. Kann man es überhaupt einordnen?
Bei Sido ist ja die Frage, welchen Sido meint man, ne? Also es ist tatsächlich nicht so Capital Bra, es gibt nicht so Lelele und so ganz komische Autotune-Verrücktheiten, habe ich zumindest noch nicht gehört. Ja. In dem Sinne ist es, wenn du diese drei nimmst, ist es dann am ehesten Kollege, auch wenn der Vergleich sonst sehr hinkt. Aber ja, es wird eben wirklich gerappt. Das ist, glaube ich, ein entscheidendes Merkmal. Ja. Also die Beats sind, wie gesagt, auch ziemlich abwechslungsreich, melodisch und modern. Aber wenn man mit Rap-Musik nichts anfangen kann, dann ist es auch nichts. Es ist tatsächlich, wie wir vorhin schon gesagt haben, ist für mich wirklich eine Mischung aus ganz klassischen Hip-Hop-Elementen und sehr modern. So würde jetzt nicht sagen, also wenn es jetzt komplett modern wäre, dann wäre es eben eher Capital Bra und das macht er eben nicht.
Ja genau, soundtechnisch ist es ja halt, ja, so eine Mischung, wie gesagt, so. Genau, der Sound kommt halt, weil ich halt aus dieser Boom-Bap-Schule komme und mein Partner, Hi One, mit dem ich halt die Beats mache, der ist dann eher sozusagen auf diesen neuen, modernen Film und dadurch ergänzt sich das gut, dass ich meistens halt, also wenn wir zusammen die Beats machen, ich dann halt so eine Beat-Idee habe und ihm das dann halt rüberreiche und er halt sozusagen diese modernen Elemente noch reinmacht.
Okay.
Deswegen ist halt diese Kombination.
Lass uns doch vielleicht mal zum Anfang der ganzen Geschichte kommen. Wie kommt man dazu, Beats zu bauen? Oder
genau, wie hat das eigentlich bei dir angefangen?
Genau, hast du eine klassische Ausbildung am Klavier oder bist du Schlagzeuger, kannst du Gitarre, Bass spielen, kannst du überhaupt ein Instrument spielen?
Als Hip-Hop-Produzent, eine gute Frage, kann man überhaupt ein Instrument spielen?
Ich habe zum Beispiel letztens gerade bei unserem Kollegen Hotel Matze, habe ich das Interview von Moses Pelham mir angehört. Das war sehr, sehr interessant. Und der hat auch gesagt, ja, also Instrument kann ich gar nichts spielen. Noch nicht mal eine Triangel. So, ne?
Okay, wusste ich bei ihm gar nicht. Also bei mir ist es halt so, ich habe eine klassische Ausbildung gehabt, weil ich mit 10 angefangen habe, Klassik-Gitarrenunterricht zu haben.
Ah, okay.
Genau, genau. Ich habe Klassik-Gitarre 7 Jahre lang gespielt und wollte dann irgendwann auch mal eigene Stücke komponieren. Mhm. So kam das dann halt. Dann habe ich dann irgendwie damals in irgendeinem Kaufhof Karstadt oder Bertelsmann Club oder so dann Magic's Music Maker gesehen.
Oh, der berühmt-berüchtigte.
Genau, man hat angefangen mit dem oder mit Hip-Hop-EJ irgendwie. Ja genau, hat mir das dann halt geschnappt und habe dann halt, ja genau, so kam das, das war der erste Schritt zum Produzieren. Genau, so kam das. Also erstmal Gitarrenunterricht gehabt und dann irgendwann Lust gehabt, eigene Sachen zu komponieren und genau, dadurch, dass ich halt auch dann meiner Teenie-Zeit irgendwann angefangen habe, Hip-Hop zu hören, Bock gehabt, Hip-Hop zu machen, weil Rockmusik schon, da braucht man schon eine Band, so, weil ich habe ja beides gehört schon damals auch. Genau, so kam das dann.
Und welcher Hip-Hop-Artist war so der erste, der dich so richtig weggeflasht hat, wo du gesagt hast, geil, das will ich auch machen?
Das war, ich glaube 1996 oder so, da war ich 11, Lunas, I Got Five On It, falls sie das noch kennen.
Oh, Mega-Hit, Alter.
Boah, dieser Beat, der war so gut und da hat mich das gepackt, davor kannte ich Hip-Hop nicht wirklich. Von so einer Just the Best CD gab es dann auch irgendwie
Crisscross. Und bis dieser Moment, das ist, ich habe den letzten nochmal wiederentdeckt, das ist so geil in dem Song, wie, also das ist immer dieses I got five on it. Und bis dieser Moment in dem Song kommt, dauert so lange.
Ja, stimmt.
Man hat immer das Ding im Kopf und dann hört man und denkt so, krass, das kommt wirklich erst so nach 1 Minute 30 oder irgendwie, also es dauert gefühlt ewig und dann ist es aber so geil. Also
der Beat ist einfach unglaublich, dieser
Produktion ist wirklich unfassbar. Halt,
ne? Ja genau, so, also das war der Moment.
Ist das ein Glockenbeat?
Ja genau. Das war so der Moment, wo ich wirklich, mich so wo ich gemerkt habe, Hip-Hop ist, das ist so mein Ding.
Hört man das heute noch raus?
Nicht mehr, nein. Also in meinen ersten Produktionen, die ich so 2003, 2004 gemacht habe, hört man sehr viel DJ Premier raus, weil ich habe da sehr viel, also für die Hip-Hop-Leute, die kennen DJ Premier, der hat damals diese Band Gangsta gehabt mit Guru. Guru war der Rapper und Premier war der Produzent. Der hat auch damals alle möglichen Rapper produziert. Jay-Z, Nas, dann irgendwann aber auch Christina Aguilera und so. Der hat damals einen sehr eigenen Sound gehabt und den habe ich damals rauf und runter gehört und habe mich sehr an ihn orientiert. Mhm. Also da hat man sehr viele Einflüsse gehört.
Also war das dein Lehrmeister sozusagen?
Das ist auch ein New York Sound, ist das dann, ne?
Genau, aus New York Sound. Oh, da kenne ich jemanden aus.
East Coast, ich freue mich, dass ich mal ein bisschen über Hip-Hop reden kann.
Okay.
Das hatten wir, wir hatten noch nicht so richtig gelegen.
Ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen eingeschüchtert jetzt gerade.
Ja, mir fällt auch jetzt erst wieder auf, wie viel Scheiß ich eigentlich weiß über Hip-Hop und Rap und diese ganzen, ich beschäftige mich dann doch auch immer passiv mit so Sachen.
Also Johnny hat sonst, also ihr hattet bis jetzt nicht so ein Hip-Hop
Wir hatten mit Manny hatten wir jemanden, der mit der Antilopen-Gang gearbeitet
genau,
hat.
Ach, das sind auch die Antilopen-Gang.
Genau, der hat diese Punkrock-EP oder diese Punkrock Remix-Platte irgendwie gemacht für die. Aber
und war der Live-Schlagzeuger, Percussionisten?
Genau.
Achso, ich habe die einmal gesehen in Düsseldorf, da hatten die, glaube ich, noch keinen leider dabei.
Okay. Ja, super, das, Jungs. Ich glaube, sonst hatten wir nicht so richtig einen Rap-Artist in der Form.
Ja, cool, dann freue ich mich doch.
Du bist der Erste.
Ich bin geehrt.
Oh, das ist die Hip-Hop-Edition von Band
Leben. Genau,
muss man ankündigen, genau, da muss man vorwarnen. Sorry.
Ich füge noch die Scratches, füge ich noch eine.
Ja, genau.
Zieh mal in den Redepon.
Machst unser Intro neu, dann als Scratch.
Ich mache auch so einen Producer-Adlib rein.
Und für mich muss ich sagen, das ist auch das Erste.
Johnny. We got Johnny on the beat.
Genau.
Kommt die alle halbe Minute, weil das ist nämlich ein Freebeat, den wir da drunter haben.
Vielleicht kriegen wir noch, Scatman John.
Fatman's Scoop.
Fatman's Scoop. Scatman John war ja auch
Scatman
ein
John, ja,
auch ein guter Rapper.
Ja, der war alle, der hat gestottert.
Genau,
ja,
genau.
Und deswegen konnte er so gut rappen. Kleiner Fun-Fakt.
Oh, da kommen wir wieder zurück zu den 90ern.
Ja, Jan nutzt wirklich jede Gelegenheit.
Ich muss aber sagen,
tut mir leid.
Also bei mir, für mich ist es auch das erste Mal Podcast auch. Also ich war noch nie in meinem Podcast Gast. Deswegen wundert mich irgendwie, dass da keine Pause kommt von wegen, yo, jetzt hören wir den Song. Also ich warte da ganz drauf, aber wir reden schon die ganze Zeit.
Habe ich nur in einer Folge mal erklärt, deswegen gesagt, mache ich es gerne nochmal, nur damit unsere Hörer das verstehen. Wir wurden auch schon gefragt, ob wir nicht mal Musik einspielen wollen von unseren Gästen.
Ja.
Aber das machen wir ganz schlicht aus dem Grund nicht, dass man zwar das von der GEMA lizenzieren kann, dass man das machen darf.
Ja.
Und es ist nicht mal so teuer. Das kostet gar nicht so viel Geld.
Okay.
Das Problem ist, es gibt ganz viele Regeln. Man darf zum Beispiel nicht im Titel des Podcasts darauf hinweisen, von wem der Song ist.
Darf man nicht. Wow.
Das heißt, in dem Moment, wo wir jetzt einen Song von dir einspielen würden, müssten wir die Folge irgendwie ganz anders nennen. Mhm. Und dann gibt es so Begrenzungen in der Länge und Ich glaube, man muss in den Track reinsprechen. Also es ist so, es gibt so ganz bestimmte Regeln, die wahrscheinlich auch ähnlich beim Radio sind, die einige Sachen so erklären. Aber das Geld ist tatsächlich nicht mal das Problem. Das haben viele gemutmaßt, dass es vielleicht einfach die Lizenzierung zu teuer ist. Das Problem ist aber, wir müssten uns an so viele Regeln halten, dass es die Produktion von dem Podcast verkompliziert. Und dann haben wir gesagt, nee, dann lassen wir es einfach. Und wir machen ja immer, wenn ihr auf bandleben.de geht und dann die letzte Episode anguckt, dann machen wir immer eine Linkliste, wo wir dann
auch
ein paar YouTube-Links einfach zu deinen Sachen hinpacken.
Genau, dann brauchen wir jetzt auch nicht so viel Werbung. Ich bin das ja gewohnt, wenn Radio ist, irgendwie immer schnell Werbung noch reinhauen. Das brauche ich ja gar nicht so viel machen. Also
machen wir alles für dich.
Super, eine Linkliste, wo ihr die ganzen Sachen hören könnt.
Genau, da
super.
Packen wir dann einfach irgendwie ein paar coole Links rein.
Habe ich heute gesehen, ich habe heute noch ein bisschen geguckt auf jeden
Fall. Dass man sich da durch dein Werk ein bisschen durchklicken kann, das machen wir immer ganz gern. Boah, und genau, das ist, glaube ich, so ein ganz smarter Weg.
Dafür. Hat sich mein Hamburg-Trip schon gelohnt, ey, das war ja auch, ne, super.
Soll ich mal eine fiese Frage reinschmeißen?
Ja, bitte.
Wer ist für dich der beste Rapper der Welt?
Okay,
boah, das nein, ist Johnny, nicht du.
Achso, ich wollte gerade nämlich Johnny sagen, scheiße.
Ich flex schon ziemlich hart.
Ja, ist schon krass.
NRW-Legende, habe ich gehört.
Also lebende Rapper würde ich sagen, für mich Eminem.
Es ist so witzig, das sagen wirklich so viele Leute.
Ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil die letzten Alben von ihm finde ich jetzt auch nicht mehr geil, aber der Eminem von den ersten, sag mal, 2 bis 3 Alben richtig geil. So hier Slim Shady LP, Marshall Mathers LP und das dritte ist ja genau Eminem Show. Also die drei Alben habe ich mir richtig, also boah. Und sonst Tupac natürlich, also jetzt von den Leuten jetzt, die nicht mehr am Leben sind.
Auch. Warum ist Tupac besser als Biggie?
Ich habe Biggie, muss ich sagen, nie wirklich krass viel gehört, so. Tupac finde ich den Flow eigentlich richtig gut, also wie er rappt halt, so wie er es rüberbringt, super energisch und wenn er halt dann Gefühl vorrappt, also es ist einfach sehr, so vom Herzen, würde ich sagen. Und auch einfach dieser Typ, einfach was dieses Charisma, was der ausstrahlt, ist einfach unglaublich. Also
ich finde immer bei Tupac ist auch Dre tatsächlich ein großer Vorteil. Also weil die Beats auch teilweise einfach so Stimmung machen. Also diese klassischen Dre-Beats, die ballern. Oder wenn man jetzt zum Beispiel sowas, was sie zusammen gemacht haben, wie California Love oder so nimmt.
Diese West Coast Beats
sind schon krass.
Ja, diese West Coast Beats sind auch melodischer als jetzt diese East Coast Beats zu der Zeit. Und ich war dann auch, irgendwann habe ich dann viel, viel mehr West Coast gehört, weil das mir einfach mehr gegeben hat, also die ganze diese ganze Melodik und so.
Gibt es das in Deutschland eigentlich auch, dass man am Beat hören kann, aus welcher Ecke der kommt, ob das jetzt Berlin oder die Kollegen von Johnny aus NRW sind?
meine Gang aus NRW.
Das gab's früher, also ich würde sagen, es gab damals so städtemäßig so, ne, also ist natürlich nur jetzt meine Meinung, nicht, dass jetzt dann die Leute direkt Shitstorm-mäßig so, ne, gab's nicht. Also für mich war immer so 90er und 2000er konnte man schon hören, finde ich auch, ob das jetzt aus Stuttgart kam, das war immer sehr melodisch, so Freundeskreis, Afrop und massive Töne fand ich so viel melodischer als der Sound aus Berlin, also jetzt zumindest die Leute, die man damals halt kannte.
So. Ja, und Bushido zum Beispiel ist ja damals gekommen mit so richtigen Elektrobeats, die es auch zu der Zeit nicht so richtig gab. Also
und Sido ja auch zum Teil halt mit der Sekte damals halt so, weil die auch, auf Love Parades unterwegs waren, halt auch diese Elektrofluss, also Einflüsse mit reingebracht. Hamburg hatte auch sehr, auch einen eigenen Sound, sehr funkmäßig, also so sehr funkig, sehr so warme Beats, würde ich sagen. Also ich würde sagen, damals gab es das auf jeden Fall. Also jetzt in den 90ern, in den 2000ern, jetzt gibt es das leider, muss ich sagen, nicht mehr.
Ich glaube, heute ist es einfach nicht mehr so das Problem, dass wenn man jetzt aus Hamburg, als Rapper in Hamburg wohnt, mit irgendwem in NRW oder sonst wo produziert und man kommt, ist diese Globalisierung sozusagen.
Genau.
Ich meine, es gibt ja auch deutsche Rapper, die dann nach New York fahren und da irgendwie arbeiten. Das macht das wahrscheinlich alles ein bisschen weg.
Witzigerweise können wir ja mal kurz ein kleines Geheimnis lüften, welches wir haben. Und zwar sitzen wir hier quasi im Schmelzziegel des Hamburger Hip-Hops der 90er.
Also
wir sind hier in Eimsbüsch.
Wow, okay, krass. Okay.
Und hier passierte das Ganze. Also hier in dieser Ecke waren dann halt die Kollegen Eisfeld und Sammy Deluxe und 5 Sterne und wie sie alle heißen. Das kommt alles von hier.
Ja, so ist es. Da war ich auch großer Fan damals, muss ich sagen. Also Hamburger Rap habe ich eine Zeit lang echt drauf und runter gehört. Das war ja krass in Deutschland, diese Entwicklung. Es gab eine Zeit lang irgendwie so Stuttgart, dann Hamburg und dann irgendwann 2000 halt Berlin.
Es hat immer so eine Stadt regiert.
Ja, komischerweise war nie so parallel irgendwie. Irgendwann durch Selfmade und so war dann auch mal Düsseldorf am Zug. So.
Genau, da war NRW dann dran, dann Banger Music und so. Und heute ist es halt, heute kann, wie gesagt, jeder hören, was er will. Und es gibt nicht mehr so diese Dominanz. Wobei NRW ja rapmäßig schon ziemlich am Start ist. Ja,
kleiner Fun-Fact noch, ein paar Straßen weiter ist der Burgerladen von Sammy Deluxe.
Stimmt. Hier, hier ist der, okay.
Also wenn wir gleich noch was schnabulieren wollen, die Herren.
No? Was Hip-Hoppiges.
Genau. Hat der einen Laden hier nur oder hat er mehr?
Ja, der hat einen so einen Burgerladen. Ein
gefundenes Fressen, ne? Oder?
Ja.
Ist sein Laden, glaube ich.
Muss ich auf jeden Fall auch mal auschecken, ich als Burger-Fan.
Quasi, wenn man noch ein Stück weiter geht, noch ein paar Straßen weiter, kommst du zum Tattoo-Shop von der 187 Straßenbahn.
Ah, krass, ist ja hier die richtige
Hip-Hop. Das ist richtig Hip-Hop, ja.
Und wir mittendrin, toll.
Ja.
Statt nur dabei.
Kommen wir wieder zurück in die heutige Zeit sozusagen. Mhm. Du hast schon gesagt, ihr habt eine EP fertig gemacht. Ist die schon draußen?
Die ist kommt? Genau. Die EP heißt Momentum. Die Momentum-EP ist Mitte Februar rausgekommen.
Mhm.
Kann man halt auf Spotify, Amazon, YouTube, also überall halt digital sich reinziehen und gerade, ich empfehle aber gerade auf YouTube das Ding mal sich anzugucken, weil wir haben nämlich zu jedem Song ein Musikvideo gedreht. Das war halt unsere Challenge.
Das ist nice.
Boah, das ist cool, aber es war super anstrengend. Das haben wir halt, deswegen haben wir 2018 wenig gespielt, also live gespielt, weil wir wirklich da beschäftigt waren, die ganzen Videos zu machen und das ist wirklich anstrengend. Ne? Wir haben Gott sei Dank aber bei uns, der M-Tassilo heißt der, einer der Rapper, also sind ja zwei Rapper, einmal Perry Modus und M-Tassilo und M-Tassilo ist Gott sei Dank der hat mit einem anderen Kollegen eine Videoproduktionsfirma.
Ah, okay.
Da haben wir wirklich Glück gehabt. Viele Grüße auch an den Kameramann Frank Ruler. Mit dem haben wir halt wirklich alle Videos gedreht, bis auf eins. Also,
ich muss sagen, wir bringen jetzt auch bald eine neue Platte raus und drehen natürlich jetzt auch Musikvideos. Mhm. Und ich finde es so schwer, diese ganze Vorbereitung. Und
machst du die da auch?
Teilweise, die Konzepte kommen schon von uns so. Mhm. Aber halt die Logistik dahinter, die da steht. Wir haben zum Beispiel, viel in Bulgarien gedreht, so dann halt das ganze Equipment nach Bulgarien kriegen, dann da irgendwelche Hotels oder irgendwelche Unterbringungen buchen, dann irgendwie alles auf den Punkt zu kriegen und das.
Wie kommt es, dass ihr Bulgarien als Ort habt, wo ihr alles?
Ja, geht? Wir haben da eine gute Produktionsfirma, mit der wir schon jahrelang zusammenarbeiten.
Cool.
Und die liefern halt richtig gute Bild-Sachen ab und man muss halt auch sagen, da gibt es halt geile Locations, die man benutzen kann, ohne halt irgendwie in Behördengang gehen zu müssen.
Ja, das ist, glaube ich,
halt
ein bisschen anders, viel einfacher, was so Sachen angeht. Ne?
Ja, da haben wir,
So, und da haben wir halt, wie gesagt, schon echt geile Videos gemacht und deswegen machen wir das dann so, dass wir halt wirklich ein paar Tage dahin fahren und dann wirklich jeden Tag ein Musikvideo drehen. So, und dann bist du aber halt auch am Ende so, ne? Jetzt bei den letzten.
Wie viele Videos wollt ihr machen? Für das
darf ich noch nicht verraten.
Ah, schade, okay. Ich wollte auch ein bisschen rauskitzeln hier.
Aber macht ihr auch
zu jedem Song?
Nee, würde ich gerne, aber in der Tat ist das, glaube ich, einfach zu
anstrengend.
Für ein Album
ist das schon eine
Album ist schon krass.
Ansage.
So. Ich glaube, Eskimo Cowboy haben das mal gemacht bei dem letzten Album. Da haben sie zu jedem Song ein Live-Video gedreht. Also Live-Video im Sinne von, dass die sich quasi in der Halle getroffen haben, ihr Video-Equipment hatten, also so Video-Walls und haben dann da so die Effekte abspielen lassen, haben zu jedem Song dann quasi so ein kleines Video
gesetzt. Apropos Eskimo Callboy heißt die, ne? Ich wusste bis, ich glaube, Anfang diesen Jahres gar nicht, dass die aus Deutschland sind. War für mich so interessant.
Boah, ich habe letztens auch einen Podcast gehört und zwar Podkinski von Palina. Und da war Sido zu Besuch und dann hat sie ihn gefragt, welches gefühlt sein schlechtester Song ist.
Aus Feature bei Eskimo
Cowboy. Und dann sagte er, ja, ich habe mal ein Feature mit einer Band gemacht, die hieß Eskimo Cowboy oder Callboy. Naja, Callboy macht ja gar keinen Sinn, weil ist ja Eskimo und so. Und dann hat er erstmal überlegt, wie die Band heißt.
Okay, krass.
Dann meinte er, das war so das schlechteste Lied.
Das war aber auch richtig hingekackt, das Feature.
Ja, und dann meinte er, ich weiß, viele Leute finden den geil und die spielen den auch noch live.
Finde nämlich auch geil,
aber es ist für mich einfach das räudigste, was ich je gemacht habe.
Ah, interessant.
Krass.
Ach krass, ich habe auch nur durch Sido dann irgendwie mitbekommen, dass die aus Deutschland sind, weil ich habe das irgendwie mal eingegeben, die Band, und plötzlich so featuring Sido, ich so, hä? Ist ja komisch, dann so ein deutscher Part auf einem englischsprachigen
Song.
Wenn
das so Amis wären oder so.
Ja, habe ich gedacht erstmal, und dann habe ich halt einfach mal bei Wikipedia geguckt und dann habe ich erst herausgestellt, dass die aus Deutschland kommen, und weil ich kenne die schon seit Ewigkeiten nur von diesen T-Shirts, weil voll viele Leute so auf so.
Wir kommen aus deiner Ecke da.
Echt?
Castor Brauxel kommen
die. Ach, ist auch aus NRW.
Ja.
Also die haben, ich kenne das halt so von irgendwelchen Rock, Konzerten, wo ich war, da haben ja sehr viele Leute halt diese T-Shirts von denen angehabt. So. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist halt eine Band aus Amerika oder aus England oder aus...
Die funktionieren auch als Modemarke. Haben die auch gut funktioniert.
Ich frage mich halt, wie passiert denn sowas? Wie kann denn so ein Major-Act wie Sido bei Eskimo Cowboy ein Feature machen? Da waren die halt noch relativ klein, als das kam.
Okay.
Also haben die ihn gekauft?
Ja, die haben...
Oder das Label
die Frage
hat gesagt,
ist ja,
mach das
Sido,
mal.
Sido hat es wahrscheinlich tatsächlich nicht nötig, da irgendwie ein Feature für einen Taui zu machen oder so.
Ja
wird irgendwie
ich
so
der
eine...
Ich Bock bestimmt, ne? Weil der hat auch irgendwie...
Irgend so eine Connection wird es da irgendwie geben, ne?
Aber soweit ich weiß, hat er auch so eine Affinität halt für Rockmusik.
Ja, total.
Genau. Der hat ja auch bei irgendeinem, ich glaube, Stefan Raab oder so, so ein Ding, hat er auf jeden Fall auch so eine
Rockvision
gespielt.
Mit dem Brainless Wankers hat er Mamas Stolz gespielt.
Genau.
Und hat seine Maske abgenommen, legendär.
Ja, stimmt, genau.
Ja,
ich denke mal, das war, ich weiß es halt nicht, aber ich denke mal, das war bestimmt so einfach, weil er Bock drauf hatte, ne?
Ja.
Was habt ihr jetzt vor? EP ist draußen,
Videos sind genau
am Start.
Genau, das letzte Video kam jetzt sogar diese Woche kam es raus. Es ist ein Split-Video. Split-Videos gibt es ja auch ab in Hip-Hop.
Habe ich tatsächlich auch mal überlegt, müsste man bei Metal auch mal machen.
Das?
Ich finde das eigentlich geil.
Eher bei Hip-Hop. Also es funktioniert so, dass Split-Video, weil es halt mindestens zwei Songs sozusagen auf einem Video sind. Da spielt man einfach, also man sieht im Video dann halt die erste Strophe bis zum Refrain von dem einen Lied, dann wird es so ausgeblendet und dann kommt einfach der neue Song. Dann
mit
hört man,
dem Refrain gleich weiter oder auch Strophe?
Direkt sogar nach dem Refrain ist zu Ende, wird es ausgeblendet und dann fängt der Song sozusagen, der zweite Song komplett an, also mit Intro sogar komplett,
okay.
mit erster Strophe und Refrain. Kann man aber so machen, wie man will. Man kann auch dann irgendwann woanders einsteigen. Aber Split-Video war eine Zeit lang auch sehr innen im Hip-Hop, wo man halt dann immer zwei, drei Songs dann immer in einem Video hatte. Und das.
Ja. Aber von sich selbst oder mit einer anderen?
Nee, immer von sich selbst. Also nicht immer, aber es war so Mode von sich selbst. Und wir haben jetzt gedacht, weil es halt so viel Aufwand ist, auch so viele Videos zu machen, haben wir bei einem Song sozusagen so ein bisschen halt geschummelt und haben wir dann halt zwei Songs in einem Video.
Finde ich aber auch, also ich finde es ein ganz cooles Stilmittel, dass man so ein bisschen.
Ja, das ist doch mega gut. Das
kurze,
kannst du
kurze,
statt Split-EP kannst du ja Split-Videos machen.
Ja, genau.
Aber da müsste das halt schon thematisch und musikalisch schon ein bisschen zusammenpassen, dass du das als ein Video quasi sehen kannst.
Dass das überhaupt Sinn
cool.
machen kann.
Ja, bei uns war es jetzt einfach logistisch. Da haben wir alles komplett in Wuppertal gedreht. Bei dem einen, bei Perry halt da bei den Eltern und bei seinem Lieblingsfriseur, weil der eine Song heißt nämlich 3 mm, da geht es um Frisuren. Und
fand ich auch ganz lustig. Finde ich immer witzig, so Themen einfach. Also es gibt es ja auch im Hip-Hop auch öfter, das ist so dieses Thema so Rasur und Haarschnitt ist irgendwie geil.
Ja, fand ich auch cool.
Ich habe letztens bei Facebook irgendwo gelesen, ich glaube Radio Bob hat gesagt, was war euer bestes Konzerterlebnis oder bester Konzertmoment und hat eine geschrieben, bei Montreal. Schönen Gruß an der Stelle. Die haben diesen 2-Minuten-Song, heißt der 2-Minuten-Song oder 2,5-Minuten-Song?
Ich weiß es nicht.
Der geht halt exakt halt diese Zeitspanne. Und da haben die wohl offensichtlich dann diese Dame auf die Bühne geholt und die musste sich während des Songs die Zähne putzen.
Ja, mindestens 2 Minuten
ja,
muss man
genau.
sich die Zähne putzen.
Ja,
sollte
man, genau.
Das fand ich ziemlich witzig.
Sehr gut.
Ah, cool. Wie kam, was war nochmal die Frage?
Die Frage war Split-Video, wie das funktioniert.
Ah, okay, ja, da haben wir
beantwortet. Weil Split-EP war ja auch, glaube ich, auch so ein Hip-Hop-Ding, ne, oder?
Nee, Split-EP ist eigentlich, kommt so aus dem Punk-Bereich.
Okay. Ah ja, okay.
Wo du dir mit einer anderen Band die EP teilst.
Das ist aber cool.
Also
das ist ja eine coole Sache. Das
beide machen zwei oder drei Songs und dann ist es sozusagen, also klassisch wäre es dann eine Schallplatte, wo du auf der einen Seite bist.
Ja, genau.
Auf der anderen Seite ist
die andere
Band.
Seite A, Seite B. Ah, cool.
Das haben viele Hardcore- und Punk-Bands gemacht.
Ich dachte, das kommt aus dem Hip-Hop.
Nee, das sollten wir auch mal machen mehr. Das kenne ich so.
Das ist eigentlich vom Ding auch total cool, wenn man.
Ich habe da mal eine Split-CD gehabt von Dropkick Murphys und Agnostic Front, glaube ich.
Cool, Split, das ist auch interessant. Das kann man vielleicht auch machen. Also genau, die Frage war ja, was in Zukunft kommt.
Genau. Was habt ihr jetzt so vor für 2020? Wir haben ja immerhin schon Dezember 2019.
Ja, genau. Also auf jeden Fall wollen wir natürlich weiterhin regelmäßig live spielen mit dem neuen Programm und wir haben nämlich momentan ein paar Songs in der Pipeline. Das sind zum Teil auch Solo-Songs, Songs auch mit Features. Wir wollen halt auch mal ein bisschen uns ja auch mit ein paar anderen Leuten mal ein bisschen zusammentun und alles in diesem Modus-Team Kosmos. Wir wollen dann halt auch jetzt nicht eine neue EP erstmal machen, sondern einfach auch, wie man jetzt im Hip-Hop-Bereich ja viel macht, Singles halt.
Genau, das wäre jetzt auch eine Frage von mir gewesen, ob sowas wie ein Album für euch überhaupt relevant ist, weil da haben wir auch schon drüber geredet im Podcast. es ja speziell im Hip-Hop schon sehr üblich ist, dass man einfach Singles rausbringt. Also ja, wenn man genau. jetzt auch irgendwelche ja. Artists sucht, was weiß ich, Farid Bang bei iTunes, bei Apple Music sucht, mhm. dann sieht man, klar, da gibt es auch Alben, aber bei den Neuerscheinungen sind das ein Dutzend Singles, sage ich mal, ja. wo es gar kein Album dazu gibt. So.
Ja, also wir, genau, das machen wir halt auch.
Das macht schon Sinn.
Irgendwie, ja, ne? weil man gerade als
Streaming und so.
Streaming und gerade als unbekanntere Band dann wirklich, wir haben wirklich lang gebraucht, und dann wirklich sich da einzusperren für ein Jahr und dann halt eine komplette EP und ein Album machen und das dann rauszuhauen, ist dann auch schade, aber natürlich auch für die Hörer, weil die wollen natürlich regelmäßig was von einem hören.
Mhm.
Und deswegen, wir produzieren jetzt momentan einfach Songs, Song für Song und werden die dann einfach als Singles dann einfach raushauen. So. Ob jetzt jedes mit Video oder halt nicht, werden wir dann einfach mal schauen. Aber das ist für 2020
ja.
einfach Singles machen, um mit sozusagen mit dem neuen Programm dann auch live auftreten. Also wenn wir irgendwo Booker hier haben unter den Zuhörern, so, wir haben Bock, in ganz Deutschland zu performen. Auch Österreich.
Schweiz. Also Präsenz zeigen.
Achso. Bisschen näher ran.
Bisschen runter.
Ja. So. Genau. Okay, das war nicht besser, genau.
Produzierst du denn auch andere Artists? Also hast du auch mit anderen Artists zu tun oder machst du nur dein Modus-Team?
Nee, also das Ding ist ja, ich produziere ja seit 2003, 2004 und Modus-Team ist jetzt seit 2017. Ich mache immer noch parallel Produktion für andere Künstler, also einfach die Künstler, die mir gefallen, auf die ich Bock habe. Jetzt gerade auch in nächster Zeit werde ich auch einige Projekte machen, auch mit anderen Rappern, auch gerne auch Sängern, weil ich ja auch ab und zu mal auch R&B-Pop produziere.
Und wie machst du das? Also du machst einen Beat und denkst so, oh guck mal, der Beat passt jetzt so, keine Ahnung, zu wem, zu, sagen wir mal, Farid Bang so, und dann schickst du das dem Management und sagst, hey, wollt ihr mal einen Beat benutzen? Oder kommen die auf dich zu und sagen, hey, hast du einen Beat für uns? Oder wie funktioniert das in dem
genau,
Genre?
Genau, das ist so beides. Also ich produziere einfach einige Sachen, so die ich dann einfach machen will und dann kommen halt oft Künstler einfach und fragen, hast du da was Passendes für mich? Weil ich suche gerade das und das. Oft kommen die Leute auch, also die Rapper dann mit einer bestimmten Vorstellung. Ich möchte so einen Sound. Und dann, wenn man halt so eine Library hat, so mit vielen Sachen, die man schon produziert hat, schickt man gerade die Sachen dann halt rüber und dann entstehen dann halt so Sachen. Andererseits, wenn ich dann einen bestimmten Künstler gerne auch höre, produziere ich dann auch in die Richtung und schicke dem Management oder halt dem Künstler das direkt und genau, dem Künstler das direkt und dann, das ist, sagen wir mal so 50-50. Genau.
Okay, wir hatten ja einen Gast mal gehabt, der das quasi hauptberuflich gemacht hat, dass der Songs geschrieben hat für große Artists, oder? Ich glaube, Silbermond, war das Silbermond?
Ich glaube ja, Tom Albrecht war das.
Tom Albrecht, ja. Mhm. Silbermond hat Christina Stürmer
hat er ganz viel geschrieben, genau.
Und da habe ich mich halt gefragt, wie das in eurem Genre ist. Ne? Gibt es da so die Kontakte zu Labels, die sagen, hey, wir finden deine Sachen cool, schick mal ein paar Sachen rüber, dass du einfach dann einen Teil deiner Songs darüber gibst und die suchen sich die besten Beats aus? Oder?
Gibt wahrscheinlich Artists, die so Hausproduzenten haben, ne? Und andere, die dann eher so Stückwerk.
Ja, genau. Es gibt halt genau Künstler, die, genau, hat der Johnny richtig gesagt, da gibt es welche, die wirklich nur von ihren Hausproduzenten halt die Sachen machen lassen. Aber da gibt es dann auch Manager oder Labels, die einen anschreiben und sagen, hey, ich habe gesehen, du machst coole Sachen, wir suchen gerade halt neue Beats, hast du da was für meinen Künstler?
Okay, mit wem hast du da schon zusammengearbeitet oder wen hast du da schon mal so ein Beat rüber gedroppt?
Ich würde sagen, die bekanntesten Künstler, so ich muss ja auch mal erwähnen, ich bin ja in Hamburg wegen Swiss und die anderen.
Ah, okay.
Ist ja morgen das große Konzert und deswegen bin ich auch hier für das Abschlusskonzert. Und mit Swiss habe ich 2006 und 2007, oder auf jeden Fall 2006, 2007, 2008, halt zwei Songs gemacht. Also ich würde sagen, das ist so einer der größten Künstler, mit denen ich halt
zusammen gearbeitet habe. Welche Songs hast du gemacht mit dem? Wie heißt
die? Hassliebe.
Mhm.
Hat mittlerweile, das ist krass, das hat auf YouTube, da gibt es so zwei Fanvideos, die zusammen haben 3,8 Millionen Klicks.
Boah.
Also das ist schon krass. Also das ist einer meiner größten Songs so. Ansonsten großer Künstler Money Mark von den Atzen.
Ja. Geil.
das war auch so 2007. Das kam auch
durch. Wie kommt man denn an Money Mark?
Das war halt.
Hast du ihn auf dem Ballermann getroffen?
Ich habe einen Auftritt von ihm am Ballermann gesehen, aber da hatten wir schon den Song. Und ja, genau. Nee, die Sache ist halt, das war so, ich hatte einen Kollegen aus Berlin, also ich habe einfach mal, damals gab es ja noch die Foren, Hip-Hop-Foren und so, ne, mz.com und was weiß ich für Foren, jeder Künstler hatte auch sein eigenes Forum damals und habe dann damals auch gerne Bass Sultan Hengst gehört.
Sehr guter Mann.
Und sein Bruder, der Gino Casino, sein jüngerer Bruder, hatte damals halt auch seine eigenen Sachen am Laufen. Und ich habe den Jungs dann einfach ein Forum reingeschrieben, ey, sucht ihr Beats, ich würde da gerne was für euch produzieren, so. Und einer der Jungs, das war damals der Spade, der war damals halt auch bei Gino Casino so da, und der hat sich, genau, irgendwie meine Telefonnummer auch aufgeschrieben, so, und hat mich dann irgendwann angerufen. Ich gucke so, Vorwahl 030, okay, hab dann mal abgenommen, meinte, ey, hier ist halt Spade. Ich bin jetzt mit Frauenarzt und Moneymark auf dem Label Ghetto Musik, hießen damals noch Vorarztmusik. Hast du Bock, halt ein paar Sachen rüberzuschicken? Dann habe ich denen halt was rübergeschickt und dann hat er mich gefragt, ey, ich mache gerade hier einen Song, darf Money oder kann Moneymark auch mit drauf? Ich so, ja klar, alle drauf. Ne? Und dann ist so der Song entstanden. Affentanz hieß damals der Song von okay. Spades, Moneymark und Major, genau. Und so ist dann halt der Song mit Moneymark entstanden. Ich habe Jahre später erst auch erfahren, dass er mich dann auch sozusagen kennt, weil ich dachte, vielleicht haben da 1000 Leute Beats hingeschickt und der weiß es gar nicht
genau. Okay.
Ja, genau. Und ansonsten, dritte Person oder Künstler, den ich nennen kann, ist Santino. Den kennt man ja, also ich weiß jetzt nicht,
ja.
Als Hip-Hopper kennt man den vielleicht. Weil er
legendär, auch weil er irgendwie immer mal verschwindet und dann ganz große Dinge versucht und dann klappt das wieder nicht und dann taucht er irgendwo auf dem Track wieder auf. Oder
also echt, ich würde sagen,
interessant.
Top 3 talentiertesten Künstler in Deutschrap, würde ich sagen. Also
ich habe einen großen Artikel über ihn gelesen, ich weiß gar nicht mehr, von welchem Hip-Hop-Magaziner, wo es darum ging, wo das so ein bisschen aufgedröselt wurde und das auch gesagt wurde, also Santino ist super talentiert, aber schafft es irgendwie immer wieder, das auch kaputt zu machen.
Ah,
also, dass er dann irgendwie doch immer wieder scheitert. So. Aber,
ist ja schade, dass er wirklich nicht sozusagen den Bekanntheitsgrad von anderen großen Künstlern hat, weil der eigentlich wirklich super top ist. Auf jeden Fall habe ich für ihn halt 2 Remixe gemacht. Halt.
Mhm.
Und genau, einer kam auch über hiphop.de raus. Ein Remix. Also würde ich sagen, die 3 Künstler sind eigentlich so die größten Künstler, mit denen ich zusammengearbeitet habe. So, genau.
Lohnt sich das finanziell?
War
ganz durch die Blume gefragt.
also ich würde sagen, jetzt für mich ist es momentan immer noch sehr viel, viel mehr Leidenschaft, als dass ich das jetzt rentiert. Aber natürlich denke ich jetzt so in den nächsten Jahren, wenn man halt weiter schön durchzieht, wird das finanziell schon auf jeden Fall rentieren.
Wie ist das denn, wenn du jetzt so mitproduziert hast, Beat gebaut hast oder so Remix gemacht hast, bekommst du da irgendwie GEMA-Credit oder irgendwelche Anteile von solchen Produktionen dann? Dass sich das langzeitmäßig lohnt?
Jo, die Sache ist halt, da habe ich mich echt sehr wenig mit befasst, muss ich sagen, und das werde ich auf jeden Fall in Zukunft mehr machen.
Also, du musst dich mal drum kümmern, dass du da irgendwie mal Geld
genau, weil rauskommt. Ich habe das echt einfach viel zu, also ich mache das gerne aus Leidenschaft, aber man sollte das einfach auch, das Finanzielle einfach nicht sozusagen vernachlässigen.
Das Auge verlieren, ne?
Ja, ist ja, wahrscheinlich genau. Auch was, wo viele Leute, die natürlich aus Spaß damit anfangen, ist ja auch klar, so fängt es ja bei uns allen an,
ja.
Die das erstmal nicht auf die Kette kriegen. Ich weiß, als ich das erste Mal El Guni live gesehen habe,
yes, Kölner,
da war der Hype auf jeden Fall schon real so und der hat ja auch ganz früh schon Splash gespielt und so.
Ja, stimmt, for free
rausgehauen, ne? Ja, der hat alles for free rausgehauen und der, das weiß ich zumindest aus zweiter Hand sozusagen, der war da auf jeden Fall, der hat Reeperbahn-Festival gespielt und der war noch nicht in der GEMA. Also er hat sich auch, da hat sich auch scheinbar oder zumindest angeblich niemand gekümmert. So, darum, dass mal dann doch irgendwie Geld rumkommt.
Sollte man sich, werde ich mich auf jeden Fall nächstes Jahr auch drum kümmern, um das ganze Zeug. Das hat man wirklich vernachlässigt. So. Aber jetzt kommen auch erst so die
jetzt wird es relevant.
So ja, genau, wollte ich gerade sagen, jetzt wird es erst relevant und jetzt habe ich auch die Möglichkeiten überhaupt auch für also Sachen zu produzieren, wo ich das auch lohnen würde. So.
Mhm.
Genau. Es war auch damals eine andere Zeit, so vor 7, 8 Jahren hat man sehr viel einfach for free rausgehauen, einfach auch auf YouTube und so. YouTube-Exclusive.
Geht man eigentlich noch auf diese Hip-Hop-Jams? Gibt's das überhaupt noch, so in dem Stil, wie es früher gab?
Gute Frage. Also, ich bin nicht viel auf Hip-Hop-Jams generell in meinem Leben gewesen, muss ich sagen. Gerade in Düsseldorf wir machen jetzt gerade wieder ein bisschen, ich habe jetzt auch letzte Woche eine eigene Hip-Hop-Jam sogar veranstaltet, mit ein paar Acts, wo ich gesagt habe, ey, das muss wieder ein bisschen mehr ins Laufen gebracht werden, aber ich habe auch gemerkt, dass wenn man sich so ein bisschen mit befasst, gibt es hier und da auf jeden Fall Hip-Hop-Jams. Nur, wenn man das halt nicht auf dem Schirm hat, dann weiß man es nicht. Ich würde sagen, also gerade in Düsseldorf eigentlich, es gibt welche, nicht viele, aber wenn man sich durchsucht, findet man Hip-Hop-Jams.
Also in Hamburg, ich weiß jetzt gerade nicht, ob das aktuell noch regelmäßig läuft, gab es immer oder gibt es The Bench. Das ist auch der Freestyle-Donnerstag, war das immer.
Cool, okay.
Im Molotow, wenn ich das richtig erinnere. Wahrscheinlich haben die auch mal andere Locations gespielt. Und das war oder ist, ich weiß es gerade nicht genau. Ja doch, ich sehe hier gerade, sie machen Scratchen ohne Grenzen im Stellwerk. Cool. Session für alle DJs. Cool. Also die veranstalten auf jeden Fall auch noch Sachen. Das war immer, da war ich ein paar Mal und das war dann auch richtig klassisch im Prinzip. Also wirklich Open Mic mit einer Bühne und irgendwie, ich glaube, 3 oder 4 Mikrofonen und dann ja, sind da irgendwelche Rapper und Crews irgendwie hingegangen und haben da einfach auf der Bühne dann gerappt und dann...
Finde ich cool, einfach zum
Austauschen. Immer so nacheinander. Es gab halt wahrscheinlich so ein paar Rapper, die da irgendwie immer waren. Der Hoster, der hat dann halt auch gefreestylt. Also es ging immer um Freestyle eigentlich.
Ja.
Soweit ich das überblicken konnte. Haben bestimmt auch mal Leute sich einen Text vorbereitet, aber so im Großen und Ganzen war jetzt eben aber auch kein Battle, sondern einfach nur so eine...
Putz,
rappen. So eine Cypher, ne? Dass die Leute auf die Bühne gehen und irgendwas rappen und... Das war auf jeden Fall immer ganz lustig, also einfach so als Zuschauer auch. Ich habe mich auch da nie getraut. Ich wollte immer mal, also ich habe gedacht, ich gehe ein paar Mal hin.
Du bist ja auch NRW-Rapper. Da fühlt man sich in Hamburg nicht wohl.
In Hamburg ist es nicht so meine Szene. Nee.
Ich frage mich halt, ob es dieses Romantische noch gibt, dieses Romantische, ich gehe auf eine Hip-Hop-Jam und sehe da irgendwie die fetten Künstler, ob es dieses Movement überhaupt noch gibt, ob es diese Szene noch gibt oder sind das alles nur noch
kleine... Du meinst auch, ob da so Entdeckungen stattfinden?
Ja, und vor allem, ob sowas überhaupt noch stattfindet. Oder ist es wirklich so, wie auch im Rock, dass halt dieses Live-Ding ausstirbt, weil du bist nicht berühmt und warum soll ich zu dir aufs Konzert oder auf die Jam gehen oder dich angucken, wenn ich dich gar nicht kenne. Das ist ja in unserer, ich sag jetzt mal, Rock-Szene sehr verbreitet.
Ja.
Und ob der Hip-Hop nicht jetzt auch so Mainstream geworden ist, dass eigentlich der Erfolg nur noch durch die Konsumenten sind, die von zu Hause über Spotify sich da den Hip-Hop-Kram
ziehen. Naja, zum Beispiel der Capital Bra, der dann Millionen, Milliarden wahrscheinlich von Streams hat, kann ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass da sicherlich, wenn der jetzt irgendwo live spielt, werden auch Leute kommen, der ist ja riesig.
Aber live?
Ich denke, ein sehr großer Teil von seinem Publikum kann gar nicht live zu seinen Konzerten kommen, also weil die sehr jung sind und weil die auch gar nicht die sind das auch gar nicht gewohnt, zu Konzerten zu gehen.
Ja, also aus meiner Erfahrung, aber apropos Capital Bra, der ist ja bei Rapper Mittwoch halt, durch Rapper Mittwoch halt bekannt
geworden. Stimmt, genau, das vergisst man immer, weil er jetzt so.
Also Rapper Mittwoch ist jetzt zum Beispiel so eine Sache, wo, das ist jetzt nicht dieses klassische, jetzt würde ich sagen, das Cyphern, aber es ist eigentlich schon, also die, man bezahlt da halt Eintritt, das heißt mittlerweile ja Top-Tier-Takeover, nicht mehr Rapper Mittwoch. Und da bezahlt man halt als Zuschauer Eintritt und schaut sich eigentlich auch recht unbekannte Künstler an, will jetzt keinen zu nahe gehen. Aber es gibt da natürlich auch eine Szene und da gibt es auch bekannte Rapper. Aber eigentlich hat man auch da, glaube ich, die Möglichkeit, sich vorher dann anzumelden und dann einfach auf die Bühne zu steppen.
Rein theoretisch kann da auch jeder sozusagen sagen,
ich will da mitmachen. Genau, einfach in der Cypher mitrappen. Das ist dann halt nicht mehr wirklich dieses Jugendzentrum-Ding. Aber das gibt's halt noch. Aber ich würde sagen, das gibt's, also das in diesem Jugendzentrum und so, ich krieg's auf jeden Fall nicht mehr mit, dass das gab. Also, dass es das gibt. Es gab's auch in Düsseldorf, dass man da wirklich so Cyphers hatte, die einmal die Woche waren und dann, dass man seine Parts rappen konnte. Das habe ich auch mitbekommen, so 2004, 2005, 2006, 2007. Das habe ich dann auch noch mitbekommen gehabt. Und da hat man auch mal ein bisschen geguckt, auch als Produzenten zu schauen, ey, ist da jemand Cooles dabei und so. Und quatscht mal an. Aber so kenne ich jetzt auch nicht mehr, muss ich sagen.
Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass heute vieles im Internet stattfindet.
Ja, genau, es ist einfach, genau,
ich verlange ganz genau. Ich schieße mal kurz was rein, ich habe gerade mal gegoogelt und ja, Capital Bra geht auf Tour mit Samara.
Mit Samra.
Samra, ja.
Genau.
Berlin lebt 2 Arena-Tour und spielt wirklich jede große Stadt.
Ist ja auch krass.
Frühjahr nächsten Jahres und bietet zu jedem Konzert auch Premium-Tickets übrigens an.
Ja, da gehen wir hin, holen uns das VIP-Ticket und machen dann einen Podcast mit Kapi.
Ich guck mal, was das kostet hier. Hier, 98,35.
Oh.
Schnapper.
Ja, der Bratan bleibt
gleich, bleibt
am Boden.
Ob's dann mit, Brathahn
von dem Geld
gibt,
kann Berlin gut leben. Ne?
Ob es dann Brathahn in der VIP-Lounge gibt?
Ich hoffe es.
Schlechter Wortwitz.
Gut, wir sind auch weitestgehend, glaube ich, am Ende der Sendung. Jan, hast du noch eine abschließende Frage?
Es war erstmal wunderschön mit euch, muss ich sagen. Erstmal an der Stelle auf jeden Fall.
War sehr wunderschön auch mit dir.
Und Jan habe ich auch gerade kennengelernt erst so, ne? Den Johnny kenne ich schon ein bisschen länger.
Da wusstest du noch nicht so, ob du dem trauen kannst, aber, aber er hat einen positiven ersten Eindruck gemacht.
Sehr schön, auf jeden Fall. Den sehe ich ja auch morgen wieder.
Wenn du nach einem Konzert von der Bühne kommst, was ist das Erste, was du machst?
Das Erste, was ich mache, Wasser trinken. Klarkommen. Erstmal auch kurz runterkommen. So, weil das ist einfach meistens zu viel Eindrücke, da versuche ich erstmal ein Backstage zu gehen, falls es ein Backstage gibt, oder einfach kurz eine ruhige Minute zu haben, Handtuch drüber und am besten auch direkt umziehen. Das mache ich als Erstes.
Alles klar, super. Vielen Dank.
Das war Bandleben.
So. Genau. Yeah, das war's mich heute. Gefreut. Checkt meine Sachen aus.
Mit Polo, aka Polo Beats von Modus Team.
Aus Düsseldorf.
Aus Düsseldorf als Gast. ja, wir waren Bandleben. Ihr findet uns auf www.bandleben.de, überall da, wo es Podcasts gibt. Auf Instagram natürlich. Ja, ich sag gute Nacht.
Gute Nacht, folgt mir auch auf Instagram.
Bis demnächst.
Ciao.
Tschüssi.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.